Frauenrechte im Fokus?
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit und im Namen der Thomas-Dehler-Stiftung zu unserer Veranstaltung Frauenrechte im Fokus Pakistan. Mein Name ist Konstantin Groth, ich bin Programmreferent für die beiden Stiftungen in Bayern und wie üblich möchte ich Sie kurz einführen in unsere Veranstaltung. Zunächst gilt mein Dank unserem Kooperationspartner Frauen für Freiheit e.V., namentlich der Vorsitzenden Rebecca Schönenbach. Frauenrechte im Fokus ist eine Veranstaltungsreihe, die wir gemeinsam auf die Beine gestellt haben. In den Veranstaltungen nehmen wir die Situation von Frauen in verschiedenen Ländern in den Blick. Und bislang haben wir unseren Fokus gerichtet auf den Iran, auf Afghanistan, auf die Türkei und auf China. Heute schauen wir auf Pakistan, auf die Lage der Frauen dort und auf mögliche Zukunftsaussichten. Und dazu möchte ich Ihnen unsere Gäste vorstellen. Zunächst begrüße ich Naurin Zaki. Herzlich willkommen. Sie ist Direktorin des Annemarie Schimmelhauses des Deutschen Kulturzentrums in Lahore in Pakistan, das sie 2003 gegründet hat. Hauptzweck ist die Förderung und Pflege des kulturellen Dialogs mit Deutschland und die Durchführung von Deutschkursen und Prüfungen in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut. Und ich freue mich sehr, dass meine Kollegin Birgit Lamm bei uns ist. Herzlich willkommen. Sie ist schon etwas länger bei der Friedrich-Naumann-Stiftung als ich, nämlich seit 1993. Seitdem war sie dort unter anderem Direktorin der International Academy for Leadership, IAF, in Gummersbach. Und war Leiterin des Mexiko-Büros der Stiftung. Und seit 2019 leitet sie das Pakistan-Büro in Islamabad. Die Veranstaltung moderieren wird, wie immer bei dieser Reihe, Rebecca Schönenbach. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Rebecca Schönenbach ist unabhängige Beraterin im Bereich der Terrorismusbekämpfung. Als Spezialistin für Scharia und islamischen Extremismus hält sie Vorträge und berät Behörden, NGOs und Unternehmen. Als Vorsitzende des Vereins Frauen für Freiheit engagiert sie sich gegen Gewalt gegen Frauen, vor allem gegen politische Gewalt mit dem Ziel, Gleichberechtigung abzuschaffen. Und jetzt wünsche ich Ihnen eine spannende und eine informative Veranstaltung und ich übergebe an Rebecca Schönenbach.
Vielen Dank, Herr Dr. Groth, und auch an die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit und die Thomas-Dehler-Stiftung für die Reihe, dass wir sie fortsetzen jetzt nach der etwas längeren Sommerpause mit einem der spannendsten Themen, spannendsten Länder, nämlich Pakistan. Daher danke ich auch nochmal den beiden Rednerinnen, Frau Lamm und Frau Zaki, dass sie zugesagt haben, weil das Thema eigentlich gar nicht zu fassen ist. Wir haben eben im Vorgespräch nochmal kurz darüber geredet. Pakistan ist eines der größten Länder der Erde und innerhalb Pakistans gibt es so viele verschiedene Gruppen und Gesellschaften, dass es sich kaum in einer Stunde abhandeln lässt, wie es um Frauen in Pakistan steht. Aber wir versuchen zumindest einzelne Aspekte zu betonen und natürlich auch so einen Grundübersicht zu geben. Und Frau Zaki, ich würde gerne mit Ihnen anfangen. Sie haben gesagt, Sie sind in den 80er Jahren nach Pakistan gezogen. Es ist Ihr Lieblingsland. Können Sie uns ein bisschen aus Ihrer Sicht die Entwicklung beschreiben der Frauenrechte seitdem und heute?
Ja. Ich bin seit 40 Jahren jetzt in Pakistan, etwas länger sogar. Und ich bin in den 80er Jahren hier hingekommen. Das war genau die Zeit, wo eine Militärdiktatur begann, also Ende der 70er Jahre, und plötzlich sich sehr viel verändert hat. Vor allem die Islamisierung durch den Militärdiktator Zia ul Haq hat Frauen viele Rechte weggenommen. Ich habe das auch selbst erlebt, denn ich kam als junges Mädchen hier an. Und plötzlich mussten wir ein Kopftuch tragen, wenn wir ins College gegangen sind. Frauen im Fernsehen mussten sich auch bedecken. Und aus Erzählungen von Freundinnen und von Familienmitgliedern, die in den 60er Jahren hier gelebt haben, habe ich erfahren, dass es früher viel, viel lockerer, viel, viel liberaler zuging und dass plötzlich dann sehr viel, also auch das eben sogar im College und an den Universitäten mussten wir Islamunterricht, also das war Pflichtfach und es hat sich sehr viel geändert. Und seitdem ist es leider, finde ich, schon bergab gegangen, wirklich für Frauen. Die Frauenbewegung entstand auch zu derselben Zeit. Die Women's Action Forum, WAF, entstand zeitgleich und auch als ein eine Lösung, um die Rechte der Frauen zu beschützen. Und ja, das ist also, und ich lebe in Lahore, das ist die zweitgrößte Stadt im Land. Eine, wenn man die Stadt mit ländlichen Gebieten in Pakistan vergleicht oder auch zum Beispiel in den Norden Pakistans, ist es eine ziemlich liberale Stadt. Und die Probleme, die die Frauen auf dem Land zum Beispiel haben, die kennen viele Frauen hier überhaupt nicht. Ich habe auch das Glück, dass ich in einer gebildeten Familie aufgewachsen bin und die Probleme der Schicht, wo die Bildung sehr niedrig ist, also das Bildungsniveau, vor allem bei Frauen, hat ganz andere Probleme. Es ist also wirklich, manchmal habe ich das Gefühl, dass man in einer Stadt auf zwei Planeten lebt. Es ist eine Parallelgesellschaft. Auf einer Seite haben sie sehr moderne Frauen, die auch heute noch und bedecken ihren Kopf nicht, tragen Jeans und westliche Kleidung, sind sehr liberal und leben eigentlich ein Leben so wie in Deutschland oder in Amerika. Aber auf der anderen Seite sehen sie auch immer mehr Frauen, die sehr verschleiert in einer Burka oder mit einem Kopftuch leben und es, glaube ich, auch sehr schwer haben, Frauenrechte oder überhaupt ihre Meinung oder ihren Willen durchzusetzen. Vor allen Dingen in Familien, wo immer noch entschieden wird, wer geheiratet wird, also bei Frauen und bei Männern. Es ist jetzt nicht unbedingt, ich will das nicht Zwangsehen nennen, aber es ist trotzdem, sind es Ehen, wo die Eltern entscheiden, wen man heiratet. Und das ist oft, werden die Ehepartner auch gefragt, aber sehr oft auch nicht. Da entscheiden die Eltern auch gegen den Willen, nein, also dass diese Person heiratest du, weil wir glauben, dass sie besser zu dir passt. Und das ist natürlich nicht einfach, vor allen Dingen aus deutscher Sicht, dies überhaupt zu verstehen, dieses ganze Phänomen. Aber so ist es halt. Ja, das sind so meine Eindrücke von den 70er Jahren, 80er Jahren bis heute. Auf einer Seite wird es lockerer, auf der anderen Seite wird es aber auch schwerer, glaube ich, als Frau hier zu leben.
Wie ist Ihr Eindruck, Frau Lam? Sie sind ja jetzt auch schon etliche Jahre in Pakistan.
Ja, ich bin seit 2019 hier in Pakistan Projektleiterin der Friedrich-Naumann-Stiftung. Das ist aber nicht das erste Mal, dass ich in Pakistan war, sondern als ich Leiterin der Internationalen Akademie für Führungskräfte war, bin ich zwischen 2008 und 2010 dreimal beruflich, allerdings nur als Gast auf Reise hier in Pakistan gewesen und habe selbstverständlich auch Lahore besucht. Und selbst von den Besuchen kann ich schon auch eine Entwicklung feststellen, zumindest in der Öffentlichkeit, die Frau Zaki auch beschrieben hat. Als ich zum Beispiel 2008 das erste Mal in Lahore war und dann sind meine pakistanischen Freunde selbstverständlich mit mir auch in die wunderschöne Bajai-Moschee gegangen. Wunderbare Moschee aus der Mogulzeit, die Weltkulturerbe ist. Da war es nicht verpflichtend, dass Frauen ein Kopftuch tragen mussten, wenn sie in die Moschee gingen. Ich habe das gemacht und meine Bekannte, die mit mir da war, guckte mich an und sagt, warum machst du das? Das ist gar nicht notwendig. Und ich war tatsächlich die einzige Frau, die 2008 in dieser Moschee ein Kopftuch aufgesetzt hat, weil ich das Gefühl hatte, ich wollte mich den traditionellen Gepflogenheiten anpassen. Als ich jetzt nach Pakistan für mehrere Jahre als Projektleiterin gekommen war, ist das jetzt eine ganz andere Situation. Als ich jetzt 12 Jahre später wieder in der Moschee war, stand draußen an der Haupteingang ein Schild, dass Frauen verpflichtend ein Kopftuch tragen mussten. Und jeder, der es nicht wollte, wäre eben nicht reingekommen. Oder es standen Männer vor der Tür, die gegen ein kleines Geld Kopftücher oder Dupattas verliehen haben, damit die Frauen oder die Touristinnen dann reingehen können. Also die öffentliche Moral ist, denke ich, konservativer geworden. Das ist sicherlich richtig. Aber andererseits gibt es natürlich durchaus auch Bewegung und ich glaube auch die sozialen Medien helfen da weiter, dass man eben eine öffentliche Moral nicht mehr so einwandfrei durchsetzen kann, wie man das vielleicht noch vor 20 Jahren machen konnte. Ich habe also auch in den ersten Gesprächen, die ich zum Beispiel mit Parlamentarierinnen hier in Pakistan geführt habe. Und das Parlament hat auch einen Women Caucus, also eine Vereinigung oder Zusammenschluss der Parlamentarierinnen. Und ich habe an einer Sitzung teilgenommen und da sagten mir diese Frauen, ja, wir haben einen weiten Weg zu gehen und es ist schwierig, aber heute können wir darüber sprechen. Es ist tatsächlich ein Thema. Es gibt eine Öffentlichkeit, wo wir über Frauenthemen sprechen können. Das wäre vor 10 oder 15 Jahren noch nicht gegangen. Also in einerseits wird es schwieriger, aber auf einer anderen Seite gibt es auch Freiräume, die es eben so in der Vergangenheit nicht gegeben hat. Also wie immer, es ist alles sehr vielseitig und es ist nicht schwarz und weiß, sondern auch sehr viel Grau dazwischen.
Ich bin ja ausgebildet in islamischen Finanzierung und da kennt man natürlich Ziaul Haq als jemand, der islamisches Banking in Pakistan eingeführt hat und auch das Scharia Board in Pakistan, was dann auch tatsächlich weltweit in diesem Business enorm bestimmend wurde. Aber auch die andere Seite der Gegenbewegung von Leuten, die das dann aus Pakistan kritisiert haben und gesagt haben, vor allem Frauen, dass das eigentlich die Erfindung einer Tradition ist, die es gar nicht gab. Und eben starke pakistanische Frauen, an den Universitäten Paper darüber geschrieben haben, gesagt haben, das ist einfach eine Erfindung und es ist nichts Traditionelles, sich gewehrt haben gegen das Frauenbild, was damals auch vermittelt wurde und so weiter. Und wenn ich mir jetzt in der Vorbereitung die Geschichte angeguckt habe, gibt es das immer so alle 10 Jahre. Ziaul Haq war natürlich ein sehr einschneidender islamistischer Staatslenker und danach wieder eine Gegenbewegung hin zu mehr Frauenrechten, hin zu Gleichberechtigung implementiert im Gesetz, bis 2006 dann zum Beispiel wieder Gesetze verabschiedet wurden zum Schutz von Frauen. Jetzt gleichzeitig, hatten wir auch drüber gesprochen, sieht man in der Presse immer wieder Horrormeldungen. Zwangsverheiratung, Cousinen, Ehen werden immer wieder angesprochen, vor allem gerne von Rechtsextremen. Gewalt gegen Frauen in der Öffentlichkeit, massive Gewalt vor allem in ländlichen Gebieten. Und mich würde interessieren, wie im Moment die Frauenbewegung ist, weil die ja sehr fragmentiert wahrscheinlich auch sein könnte und wie viel übergreifende Frauenorganisationen gibt es. Also zum Beispiel aus dem ländlichen Raum mit eher gebildeten Frauen in den Städten. Wie ist es da die Verteilung? Also was sind im Moment die Hauptprobleme und wie ist die Zusammenarbeit der Frauen, wenn es sie gibt? Sie hatten ja schon eine Frauenorganisation angesprochen, Frau Saki.
Die Frauenbewegung ist stark, glaube ich, vor allen Dingen in den Städten, aber es wird auch sehr viel auf dem Land gearbeitet. Das ist klar, die Probleme sind überall, sind nicht nur in den Städten. Und ich glaube, die Schwerpunkte der Themen sind erstens natürlich die Gewalt gegen Frauen, also im häusliche Gewalt und auch außerhalb. Diese Gewalt einmal, dann die Bildung, denn Frauen haben nicht denselben Zugang zur Bildung wie Männer. Es sind weniger, viel, viel weniger Mädchen in Schulen als Jungen. Auch sind viele Familien, brauchen unbedingt einen Stammhalter und freuen sich einfach mehr, wenn ein Sohn geboren wird. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die ganze Familie. Frauen sind eigentlich meiner Meinung nach in vielen Gebieten auch, also haben Teilhabe in der Wirtschaft, in der Bildung vor allen Dingen, also an Schulen, an Universitäten gibt es sehr, sehr viele Frauen, die dort arbeiten, Schulleiterinnen auch, also nicht nur Lehrerinnen, aber auch Frauen in führenden Positionen, in der Wirtschaft nicht so sehr, aber ich glaube trotzdem, dass also Frauen in den Städten viel mehr, also auch im öffentlichen Raum und in der Öffentlichkeit zu sehen sind. Und eins möchte ich hier erwähnen, was ich habe gestern darüber überlegt. Als ich hier angekommen bin, gab es keine Frauen, die in Restaurants gearbeitet haben. Es gab keine Frauen, die in Geschäften als Verkäuferinnen gearbeitet haben. Es waren alles nur Männer. Aber heute, und das ist meiner Meinung nach eine gute Entwicklung, sehe ich so oft sehr viele selbstbewusste junge Frauen, die in Restaurants als Köchin und auch als Kellnerin arbeiten, in Geschäften sind, also auch im öffentlichen Leben. Man sieht sie immer mehr und sie sind auch sehr selbstbewusst. Und das ist, glaube ich, das Positive. Aber auf dem Land ist es, glaube ich, immer noch sehr schwer. Die Frauen und auch ungebildete Frauen in den Städten sind oft arbeiten in Haushalten als Köchin, als Putzfrauen. Und es ist alles gar nicht geregelt, werden unterbezahlt, werden ausgebeutet oft. Und es gibt auch viele Belästigung und sie haben keine Rechte. Also ich glaube, das sind so die Frauenbewegung kümmert sich natürlich viel um diese ganzen Themen und arbeiten auch sehr gut miteinander. Dieser Audit March, den man auch mittlerweile in Europa kennt, ist ein regelmäßiger jährlicher March in allen großen Städten und auch mehr in kleineren Städten als früher, wo die Frauen sich zusammentun, um auf die Straßen zu gehen und zu demonstrieren und gleiche Rechte wie die Männer.
Ja, also der Audit March ist auch für mich eine ganz interessante Bewegung, Übersetzung vielleicht, diese Demonstrationen finden immer am 8. März oder um den 8. März, um den Weltfrauentag herum statt. Also ein Tag, der ja auch in Europa von Frauenrechtlerinnen durchaus begangen wird. Aber hier hat dieser Tag eben noch eine ganz andere Bedeutung. Da gibt es eben lokale Komitees von Frauen, die dann eben Aktionen und auch Demonstrationen durchführen, um eben Selbstbestimmung für Frauen einzufordern. Und das ist ganz wichtig. Es geht nicht darum, dass jetzt alle Frauen Miniröcke tragen sollen oder wollen oder alle das Kopftuch ablegen wollen, sondern es geht darum, Frauen die Möglichkeit zu geben, für sich selbst zu entscheiden, wie sie ihr Leben gestalten wollen, Bildungschancen haben, Berufschancen zu haben, auch im familiären Umfeld zu entscheiden, wann sie heiraten, wen sie heiraten, wann sie Kinder kriegen wollen, auch mitzuentscheiden, wie viele Kinder sie haben möchten. Das sind aktuell immer noch Themen, die eigentlich von den Familien entschieden werden. Und da möchte ich sagen, nicht mal unbedingt nur vom Ehemann. Auch die Männer sind ja Teil einer patriarchalischen Gesellschaft. Und das heißt, dass im Prinzip die ältesten Mitglieder der Familie, die in den höchsten Positionen sind, entscheiden, wie das Familienleben gestaltet wird. Und zum Beispiel im Haus spielen da auch die älteren Frauen, namentlich die Schwiegermutter, eine große Rolle. Und es ist auch ganz interessant, wenn man mit jüngeren Frauen spricht. Und die Naumann-Stiftung hat hier in Pakistan auch ein starkes Programm zur Frauenförderung und das gerade im Bereich Existenzgründung und wirtschaftliche und berufliche Förderung. Da bekommen wir oft zu hören, dass eben eigentlich die Schwiegermutter der Ansprechpartner ist, der entscheidet, ob die Frau, die Schwiegertochter, eben in der Familie sich islamisch zu kleiden hat, das heißt dann Shalwar Kameez und eine Dupatta tragen muss, oder ob sie auch Jeans tragen kann oder längere westliche Bluse. Das sind auch gar nicht mal die Themen, die Männer im Haushalt ansprechen, sondern da spielen gerade die Frauen mittleren Alters oder die erfahrenen Frauen eine ganz starke Rolle, um eben diese tradierten Rollenbilder so weiterzugeben. Also man kann jetzt auch nicht nur sagen, Frauen sind die Opfer von männlichen Entscheidungen, sondern da spielen gerade auch Frauen eine große Rolle in diesem Bereich. Und ich finde diese Oratmarsch-Bewegung eben so erfrischend und sie wird leider in den Medien oft falsch dargestellt, weil sie oft als anti-islamisch, westlich orientiert dargestellt ist. Ist sie gar nicht, sondern sie will den Frauen die Möglichkeit geben, selbst zu entscheiden, wie ich meine Religion ausübe, wie ich meine Familie und mein Berufsleben führen will. Und wer ein Kopftuch tragen will, soll es tragen. Wer eine Burka tragen will, sich dafür selbst entscheidet, das ist alles okay. Wer das nicht möchte, das ist auch okay, wenn es die eigene Entscheidung ist. Und da sind eben sehr viele verschiedene Lebensentwürfe, die einfach das Recht auf Selbstbestimmung einfordern. Und das wird von den Gegnern der Frauenmarschbewegung eben sehr oft auch bewusst in den Medien falsch dargestellt. Und da gibt es also ganz bewusste auch falsche Kampagnen, die versuchen, die Aktivistinnen dieser Bewegung in eine Ecke zu stellen, wo sie überhaupt nicht hingehören.
Bevor wir zu diesen Gegenkampagnen kommen, zu den Frauenrechten, noch ein Aspekt, den Sie beide bereits angesprochen haben, und zwar die Bildung. Jetzt ist ja gerade auch in der Geschichte Fatima Jinnah eine der bekanntesten feministischen Ikonen in Pakistan, die schon mit der Unabhängigkeit Pakistans Frauenrechte gefordert hat, und zwar aus einer muslimischen Perspektive, gesagt hat, muslimische Mädchen brauchen Bildung, weil es damals eines der größten Probleme war, schon an Bildung zu kommen. Wie sieht das heute mit dem Bildungsstand aus?
Bildung ist generell für die junge Generation ein Riesenthema, für Jungen wie für Mädchen. Pakistan ist ein sehr junges Land. Es ist das Land, was in Südasien den größten Bevölkerungswachstum hat, von mehr als 2% pro Jahr. Das Durchschnittsalter in Pakistan ist 22 Jahre. Und leider, obwohl verfassungsmäßig der kostenlose Schulbesuch für alle jungen Menschen zwischen 5 und 16 Jahren verpflichtend ist, gehen aber leider nur 60% der jungen Mädchen im schulpflichtigen Alter tatsächlich in die Schule und viel mehr Jungen als Mädchen. Aber leider bei beiden Geschlechtern sieht es mit der Schulbildung nicht gut aus. Durchschnittlich geht landesweit ein Kind weniger als 7 Jahre zur Schule. Und für Mädchen sind es dann statistisch gesehen nochmal 2 Jahre weniger. Und das bedeutet natürlich für eine sehr junge Bevölkerung, dass damit Lebenschancen und Aufstiegschancen, berufliche Möglichkeiten natürlich verschlossen sind. Und das ist ein Problem. Und für die Mädchen noch einmal mehr, weil man natürlich durch Bildung Entscheidungsmöglichkeiten hat, Gestaltungsräume in der Familie, aber auch Berufsmöglichkeiten, Entscheidungen auch für die Familie, zum Beispiel im Gesundheitswesen, für die eigene Lebensgestaltung, für die Kinder. Wir wissen wissenschaftlich, und das sind jetzt keine Daten, die aus Pakistan kommen, sondern auch aus Europa, dass der Bildungsstand der Mutter wirklich wichtig ist für den Bildungserfolg der Kinder und auch für das Wohlbefinden und den Gesundheitszustand der Kinder. Also das Bildungslevel der Mutter ist dafür wesentlich wichtiger als der Bildungsstand des Vaters, der ja meistens außerhalb der Familie in Erwerbstätigkeit nachgeht. Und insofern auch für die Familie selber wäre es eigentlich von hohem Interesse, möglichst gebildete junge Frauen zu haben. Aber dafür ist leider in Pakistan generell das Bildungssystem auch wirtschaftlich gesehen mit eines der großen Sorgenkinder für die weitere Entwicklung, weil leider das staatliche Schulsystem sehr schwach ist und die Bildungsstandards, die inzwischen international eigentlich erforderlich wären, um wirklich auch wirtschaftlich Wohlstand für die Mehrheit der Bevölkerung zu schaffen, nicht gegeben ist. Und wer irgendwie kann, schickt seine Kinder auf eine Privatschule. Das sind in städtischen Gebieten mehr als 50%. Im ländlichen Raum sieht es etwas weniger aus. Aber auch das sind eben finanzielle Ausgaben. Und da entscheidet sich in der Regel eine Familie eher, den Söhnen in der Familie diese Möglichkeiten zu geben und nicht den Töchtern, von denen man nach wie vor mehrheitlich erwartet, dass sie im heiratsfähigen Alter dann eben Familie gründen und sich eben um den Nachwuchs kümmern und nicht einer Berufstätigkeit nachgehen.
Ich habe mal die Zahlen angeguckt und sehr viele verschiedene Zahlen gefunden, weil es natürlich auch keine Statistik gibt, die das genau erfasst. Aber die Alphabetisierungsrate bei Jungen ist über 60% und bei Mädchen irgendwo zwischen 40 und 50. Und die Grundschulversorgung, habe ich gelesen, ist noch relativ gut bei beiden Geschlechtern, aber dann die weiterführenden Schulen fehlen, vor allem auf dem Land dann auch oft und der Zugang zu weiterführenden Schulen. Wollen Sie dazu zu dem Bildungsthema noch was ergänzen, Frau Zaki?
Ich glaube, im Moment, vor allen Dingen nach der Pandemie, gibt es eine sehr starke Wirtschaftskrise. Das muss man wirklich so sagen. Wir haben eine Inflationsrate von fast 40%. Und der Borderline, also Poverty Line, mehr Leute können sich keine Schulen mehr erlauben. Sie können sich vieles nicht mehr erlauben, aber ich glaube, Schulen sind wirklich das Erste, wo dann die Kinder einfach nicht mehr in die Schule gehen. Hinzu kommen dann noch Sachen wie Fluten im Sommer. Ich habe gestern noch gelesen, dass 2 Millionen Kinder nach den Fluten nicht mehr in die Schulen können, weil die Schulen auch komplett zerstört worden sind in den Gebieten, wo die Fluten, also diese Regenszeitfluten, alles zerstört haben. Und dann kommt noch auch dieser Faktor auf dem Land, dass Frauen auch nicht, junge Frauen vor allen Dingen, wenn die Schulen weit weg sind von den einzelnen Dörfern, dass die Frauen dort nicht alleine hin können, weil sie Angst haben oder die Eltern Angst haben, dass ihnen was passiert. Also es geht wirklich nicht nur darum, dass man nur Söhne in die Schule schickt, aber man schickt Töchter deswegen vielleicht auch oft nicht in die Schule, weil man Angst hat, dass ihnen etwas passiert. Vor allen Dingen auf dem Land. Ich muss aber auch sagen, dass ich glaube, dass die sozialen Medien und der Internetzugang vor allen Dingen in den ländlichen Gebieten auch dazu führt, dass Frauen plötzlich über das Internet sehen, dass es ein anderes Leben gibt, dass sie auch Rechte haben. Und auch das wird auch sehr oft in den, also das gibt, es gibt hier Soap Operas, die heißen Dramas und die laufen also wirklich ein ganzes Jahr lang, so wie auch Soap Operas anderswo in der Welt. Und dort werden diese Themen sehr oft und sehr stark angesprochen. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Medium, um Leuten zu zeigen, dass auch Frauen Rechte haben, dass Frauen auch zur Schule gehen können und auch arbeiten dürfen. Und das sieht man auf TikTok, das sieht man bei der jüngeren Generation, vor allen Dingen auf Instagram. Und bei Gesprächen merke ich auch oft, die Frauen wissen Bescheid. Sie wissen, dass es auch anders geht und dass man es auch darf, auch vor dem Gesetz und so weiter. Und ich glaube, diese Medien müssen unbedingt verbreitet werden. Und das ist, also meiner Meinung nach ist das, denn viele Leute können ja auch gar nicht lesen und können dann auch nicht die Zeitung lesen. Aber diese Medien helfen den Frauen, den jungen Frauen und den Jugendlichen vor allem auch zu sehen, dass sie Rechte haben und dass sie ihr Leben selbst bestimmen und gestalten können.
Ich finde, das Thema mit den sozialen Medien ist generell für die Entwicklung und das Thema offene Gesellschaft in Pakistan ein ganz wichtiges Thema, weil man eben die sozialen Medien nicht kontrollieren kann. Also da gibt es eine Pluralität von Einstellungen und Meinungen und YouTube hat ein unglaubliches Bildungsangebot auch für die Menschen, die sich dafür interessieren. Und das gibt selbstverständlich sehr große neue Möglichkeiten, die wir natürlich auch während der Pandemie und danach auch alle ausprobiert haben. Aber auch bei der Technik gibt es durchaus eine Geschlechtertrennung. Obwohl inzwischen die Internetnutzung steigt, ist trotzdem, die meisten Pakistaner haben ein mobiles Telefon, aber trotzdem, bei sehr vielen, wenn man genau hinguckt, sind das tatsächlich nur mobile Telefone und keine Smartphones. Und dann haben sie tatsächlich auch wieder Daten, dass ungefähr 22%, Tendenz natürlich steigend, der Bevölkerung Zugang zu Smartphones haben, dann aber wieder nur 16% der Frauen. Und wenn es ein Smartphone gibt, dann ist es in der Regel auf den Ehemann oder den Vater zugelassen. Und da gibt es durchaus auch viele Fälle, dass dann, weil es natürlich auch im Internet Belästigungen gibt, da gibt es ziemlich dramatische Fälle auch, dass tatsächlich dann auch die Männer oder Brüder tatsächlich den Internetzugang der Frauen kontrollieren, wenn sie ein Smartphone haben, dass die Familie verlangt, dass die Frauen ihre Passwörter abgeben und dass dann tatsächlich auch kontrolliert wird, dass die Frauen eben nicht Kontakt und wenn es nur im Internet mit anderen Männern haben oder was dort in diesem Bereich passiert. Also es ist ein neuer Freiraum, aber das Thema Kontrolle und auch soziale Kontrolle wird natürlich auch auf die sozialen Medien ausgeweitet. Und natürlich ein Smartphone zu haben, es erfordert auch gewisse ökonomische Rückhalt. Also auch da gibt es natürlich dann in den städtischen Bevölkerungsschichten und bei den Besserverdienenden natürlich immer noch einen Vorteil gegenüber der ländlichen Bevölkerung. Da muss man gar nicht noch von auch Strom und Telefonnetzen und so weiter sprechen. Aber da gibt es natürlich auch das Wohlstandsgefälle, das dann voll zum Tragen kommt.
Und wie ist es mit den negativen Effekten? Andererseits gibt es ja diese immense emanzipatorische Kraft des Internets und der sozialen Medien, gerade für Frauen, die Sie gerade beschrieben haben, dass die Frauen ihre Rechte kennen, dass sie andere Lebensmodelle kennenlernen vor allem auch. Und dann gibt es ja auch die Kampagnen, zum Beispiel von Islamisten, aber auch von allen möglichen anderen Frauenfeinden gegenüber den Aurat-Märschen, gegenüber Frauen, die sich freizügig geben. Wie wirkt sich das aus, wenn jetzt eher die Smartphone-Nutzung bei den gebildeten Schichten liegt? Hat das trotzdem zum Beispiel einen politischen Einfluss, wenn dann Frauen verunglimpft werden, die auf Demonstrationen gehen, als jemand, der eigentlich sich sozusagen unzüchtig verhält oder sich feministischen westlichen Idealen unterwirft, hat das Einfluss auf die Diskussion auch innerhalb der Frauenbewegung? Wer auch immer von Ihnen beiden antworten möchte.
Frau Lamm, möchten Sie lieber etwas dazu sagen?
Ja, ich denke, das Thema Internetkampagnen und auch Fake News ist natürlich ein großes Problem und leider, das ist nicht nur in Pakistan so, sind natürlich immer schlechte oder sensationelle Nachrichten werden immer schneller auch geteilt und weitergegeben. Und da gibt es natürlich dann auch ganz gewiefte Strategien, wie man eben den Ruf von Menschen, die Aktivisten sind, auch schädigt. Zum Beispiel im letzten Jahr hat es bei dem Oradmarsch eine ganz bedenkliche Gegenstrategie gegeben, dass tatsächlich Islamisten Fotos von Demonstrantinnen bewusst verfremdet haben, indem sie Plakataufschriften so gefotoshoppt haben, dass sie tatsächlich anti-islamisch wirkten und damit tatsächlich Oradmarsch-Demonstrantinnen mit dem hier hochheiklen Thema der Blasphemie in Zusammenhang gebracht haben, weil man leider hier damit rechnen muss, wenn eben der Vorwurf der Blasphemie erhoben wird, dass man sehr schnell in Gefahr geraten kann, dass es dann zu Mobgewalt kommt und zu Lynchjustiz kommen kann. Da gibt es leider immer wieder Fälle und da wurden also ganz bewusst gefälschte Bilder in Umlauf gebracht, um eben Demonstrantinnen der Frauenmärsche eben zu gefährden. Zum Glück haben die Frauen mit Gegenkampagnen geantwortet und haben die korrekten Bilder sozusagen als Gegenkampagne ins Netz gestellt. Und zumindest nach meiner Kenntnis ist in dem Fall jetzt nichts weiter passiert. Aber heutzutage, jeder hat ein Smartphone dabei, ein Foto ist schnell gemacht. Und nicht jeder ist eben auch selber schon so weit vertraut mit den sozialen Medien, dass man ohne Probleme feststellen kann, ob ein Bild manipuliert ist oder nicht. Also das ist ein riesiges Problem, was auch immer wieder zu Gefährdungen führt. Und ich kenne persönlich Frauen hier aus Islamabad und Rawalpindi, die auch an den Frauenmärschen teilnehmen, die bedroht worden sind, wo es hieß, wenn ihr hier weiter bei den Märschen mitmacht, dann veröffentlichen wir eure Adressen und eure Fotos im Internet und dann habt ihr gewaltbereite Konservative vor der Haustür, die euch dann das Leben schwer machen oder die euch sogar verprügeln. Also da gibt es auch richtig dann Drohung. Also das gibt es. Und das Thema leider Datenschutz und Schutz der persönlichen Sphäre ist hier in Pakistan noch entwicklungsfähig. Und das trifft natürlich dann Menschen, die sich als Aktivistin für Themen wie Frauenrechte einsetzen, aber auch für andere Themen wie Umweltschutz oder Rechte von Minderheiten, kann das natürlich sehr stark treffen. Und das kommt leider auch immer wieder vor. Und da bekommen die Menschen leider oft von den Behörden nicht die Unterstützung, die man sich da wünschen möchte.
Jetzt ist ja eben das Internet ein öffentlicher Raum und dann gleichzeitig auch der öffentliche Raum auf Straße. Und hier ist schon die erste Frage an Frau Saki. Frau Saki hat vorhin mitgeteilt, dass mehr Frauen im öffentlichen Raum wie Gastro oder Geschäften arbeiten. Wie hoch ist in diesem Bereich der informelle Sektor bzw. Schwarzarbeit in der Gastronomie? Wie schwer ist es für weniger gebildete Frauen, nicht ausgebeutet zu werden, wenn sie in solchen Berufen arbeiten? Das ist die eine Frage, also sozusagen, was diese Berufe angeht. Und dann können wir vielleicht nochmal auf den öffentlichen Raum eingehen, weil da ja auch immer wieder Horrorberichte kommen, dass Frauen eben in der Öffentlichkeit durch Massen oder Gruppen belästigt werden. Aber erstmal die Frage zu der Schwarzarbeit und der Ausbeutung der Frauen.
Die Ausbeutung in meiner Meinung ist ein großes Problem, denn es ist ja eine Gesellschaft, wo es wenige, aber sehr reiche Menschen gibt und diese Menschen auch sehr gut verknüpft sind. Die Korruption hier lässt auch zu, dass Menschen, die weniger, also die von den Schichten kommen, wo sie keine Rechte haben und wo sie auch überhaupt keine Connections haben. Sie ausgebeutet werden, die Polizei aber dann wegschaut. Und ich denke, dass also die häusliche Gewalt, dass das, weil auch die viele Menschen leben ja bei anderen Leuten und arbeiten bei denen im Haus. Und soweit ich das oft mitbekomme, gibt es da manchmal werden Frauen beleidigt und auch geschlagen von Leuten, bei denen sie arbeiten. Sie können aber nicht zur Polizei gehen und sich beschweren, weil keiner, also wegen der Korruption, wird keiner auf diese Frauen hören. Sie können diese Menschen auch nicht anzeigen. Also die Schwarzarbeit, und sie sind ja auch gar nicht registriert. Sie arbeiten irgendwo und werden auch unterbezahlt. Keiner weiß, wo sie arbeiten. Oft, und ich weiß zum Beispiel, eine Frau, die ich sehr gut kenne, arbeitet seit ihrem 8. Lebensjahr bei Leuten im Haus als Köchin. Also erstmal hat sie früher auf einem Stuhl gestanden und hat gespült, also weil sie so klein war. Es ist wirklich so traurig und hat auch keine Schulbildung. Und mittlerweile ist sie eine sehr gute Köchin, aber arbeitet immer noch ohne Vertrag, ohne Rechte, ohne Schutz auch. Und so geht es sehr, sehr vielen Menschen, vor allen Dingen auch in den Städten, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie das auf dem Land ist, aber ich denke mal, auf dem Land ist es vielleicht Landarbeit. Und es geht wirklich auch nicht nur um Frauen. Bei den Männern ist es ja eigentlich genauso. Das ist jetzt nicht ein Thema, das nur Frauen angeht. Bei Männern, die Männer werden auch oft unterbezahlt. Sie werden einfach rausgeschmissen und ihr Gehalt wird ihnen nicht nachgezahlt. Also es sind Sachen, das sind einfach so wirklich so Sachen, die eine Schicht von Menschen sich hier erlauben, weil sie wissen, dass sie es machen können. Also so viel zur Schwarzarbeit. Und was war das Zweite noch? Da hatten Sie...
waren die Belästigung im öffentlichen Raum, die ja immer wieder medial sehr berichtet werden, dass einzelne Frauen von Gruppen eingekesselt werden oder dass man sich an Frauen vergeht. Wie das Verhältnis ist im digitalen Raum, hat Frau Lamm ja schon angesprochen, dass es solche Belästigungen gibt. Und ist es wirklich ein Phänomen, wenn Sie sagen, zum Beispiel in Städten bewegen sich Frauen frei, auch unverschleiert im Minirock?
Ich glaube, es passiert immer wieder und immer häufiger. Vor allen Dingen bei großen Veranstaltungen hörte man das in den letzten Jahren vor der Pandemie. Vor allem, dass man bei Konzerten oder bei großen Veranstaltungen plötzlich wurden Frauen in die Enge gedrängt von vielen Männern und es wurde Gewalt ausgeübt und sie waren sehr verängstigt. Und die Polizei kam oft, oder auch die Leute, die diese Events organisieren, kommen oft zu spät oder gucken auch weg, weil sie auch Angst haben. Leider leben wir auch in einer sehr bewaffneten Gesellschaft. Viele Menschen besitzen Waffen und jeder hat Angst. Also es hört sich wirklich schrecklich an, finde ich. Und ich glaube, wenn man darüber spricht, dann macht man sich erstmal bewusst, wie schlimm manchmal Dinge sind. Nur weil, wenn man selbst nicht davon betroffen ist, denkt man, es ist in Ordnung. Aber es ist wirklich manchmal erschreckend, wie unbeschützt man hier ist, weil man auch wirklich nicht zur Polizei gehen kann, wegen der Korruption und wegen der Machtverhältnisse. Ich weiß nicht, Frau Lamm, sehen Sie das auch so?
Also ich denke, ich habe es oft selbst hier in Islamabad auf den Straßen selber gesehen, wie es dann jungen Frauen geht. Wir leben da natürlich ein bisschen privilegiert, aber ich glaube, es ist auch einfach dieses Prinzip, dass man im Prinzip Mädchen und Jungen seit der Pubertät völlig getrennt voneinander aufwachsen lässt, oder man versucht eigentlich zwei getrennte gesellschaftliche Sphären auch für Männer und Frauen zu schaffen, dass es da keinen natürlich eingeübten Umgang miteinander gibt. Und das führt zum Teil zu wirklich sehr unschönen Situationen, dass Frauen sich wirklich im öffentlichen Raum nicht sicher fühlen. Ich habe das oft gesehen, oder das ist auch eine Sorge, die zum Beispiel Kolleginnen haben, dass sie eben, wenn es dunkel wird oder vorher unbedingt nach Hause fahren müssen, weil sie Angst haben, in der Dunkelheit ein Taxi zu nehmen und ja nicht alleine auf die Straße gehen wollen, sondern es maximal in Gruppen tun wollen, oder sich verabreden oder sonst im Zweifel lieber zu Hause bleiben. Und dafür gibt es auch einen Grund. Also das ist jetzt nicht so, dass das jetzt nur irgendwie eine Wahrnehmung ist, sondern da gibt es auch ganz reelle Vorfälle, die man tatsächlich auch selber sehen kann und die ich zum Teil auch mit angesehen habe, wie dann junge Männer, gerade wenn sie dann auch so Mitte 20 sind und in Gruppen unterwegs sind, in der Regel einer alleine macht es dann doch weniger, aber wenn sie dann eben in Gruppen unterwegs sind und sich stark fühlen, dass es dann doch für die Frauen zu sehr unangenehmen Situationen kommen kann. Ja, Beschimpfung oder Zurufe sind dann noch die harmloseren Sachen, aber es kann dann durchaus sein, dass dann junge Männer auf ihren Motorrädern Frauen wirklich über Kilometer bis fast vor die eigene Haustür verfolgen und da kriegt man dann natürlich schon Angst und das kann ich den jungen Frauen auch nicht verdenken.
Sie haben ja im Vorgespräch den Gender Gap angesprochen, der sich verschlimmert hat in Pakistan und auch die Einflüsse von der Flut, die Sie schon erwähnt haben, Frau Zaki, 2022, einer der verheerendsten Fluten überhaupt weltweit, bei der fast 2000 Menschen gestorben sind und Millionen einfach der Besitz zerstört wurde. Und was ich mir in der Vorbereitung durchgelesen habe, ist, dass ja ein Faktor bei der Situation von Frauen, gerade wenn es in den ländlichen Gebieten ist, bei zum Beispiel arrangierten Ehen oder Zwangsheiraten auch ist, dass Besitztümer einfach gewahrt werden sollen. Das heißt eben zum Beispiel diese Cousin- und Cousinen-Ehen auch daraus entstehen, dass man versucht, den Besitz in einer der gleichen Familie zu halten. Dass es also nicht nur ist, dass man Fremden misstraut, sondern es hat ökonomische Gründe, gerade in ärmeren Familien. Der weite Weg und so weiter. Also es gibt verschiedene Faktoren. Konnte man dann Entwicklungen sehen? Sie hatten auch Klimawandel angesprochen, Frau Lamm, dass es eben so verschiedene Faktoren gibt, die dann auch Einfluss haben auf die Entwicklung. Also ist das dann schlimmerer Einfluss sozusagen? Also hat sich das Problem massiv verschärft oder kann man sagen, es ist genauso wie vorher? Oder hat sich sogar durch das Bewusstsein internationaler Aufmerksamkeit gerade nach der Flut vielleicht sogar etwas verbessert?
Also ich denke, die Flut genau wie die Pandemie haben generell der Situation in Pakistan nicht gut getan. Das gilt sowohl für die Qualität der Schulbildung. Das kann man statistisch sehen, dass sie abgenommen hat. Also zum Beispiel die Alphabetisierungsrate ist tatsächlich nach Covid und nach der Flut von landesweit 65% auf 62% zurückgegangen und bei Frauen dann wiederum mehr als bei Männern. Und Frauen sind von diesen Themen und auch vom Klimawandel nochmal viel stärker betroffen. Die Flut im letzten Jahr hat zum Beispiel 30% des Landes und der Bevölkerung von Pakistan betroffen. Und da sind 9 Millionen Menschen sind obdachlos geworden, haben ihr Zuhause verloren. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass Frauen traditionell eben die Rolle zu Hause zugeschrieben wird. Und das ist auch generell für eine pakistanische Familie, das Zuhause, das Heim ist der geschützte Ort. Außerhalb des Hauses, das ist eher der öffentliche Raum, wird eher als der unsichere und vielleicht sogar gefährliche Bereich gesehen. Jetzt ist das Zuhause weg. Das heißt, eine Frau hat nicht mal mehr einen geschützten Raum für sich, für ihre Kinder, hat keinen geschützten sanitären Räume. Also Frauen, die ihre Häuser verloren haben, berichten viel stärker von Belästigung. Und wenn die Männer dann zur Arbeit gehen müssen, irgendwo ja sich vielleicht als Tagelöhner verdingen müssen, dann sitzen sie am Straßenrand und haben im besten Fall eine Plane oder ein Zelt über dem Kopf. Da gibt es keine Privatsphäre. Es gibt keine auch nur ansatzweise würdigen sanitären Einrichtungen. Und die Frauen sind im Prinzip doppelt Opfer geworden. Das ist wirklich eine dramatische Situation, die für Frauen und Mädchen nochmal eine ganz andere Dimension hat, als das für Männer gilt. Also ja, die Situation ist, denke ich, für Frauen in diesem Bereich nochmal schwieriger geworden.
Information für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind jetzt schon fast bei den letzten 10 Minuten. Also wenn Sie Fragen haben an die beiden Rednerinnen, dann gerne jetzt, sonst frage ich einfach weiter. Und ich würde gerne Frau Zaki nochmal fragen. Sie kennen ja auch gerade selbstbestimmte, gebildete Frauen, die selbst bestimmen, wen sie heiraten, die Karriere machen. Gibt es dann auch sowas wie Vorbilder in Pakistan? Ich habe zum Beispiel eine Influencerin gefunden, die Tochter eines der reichsten Männer Pakistans, die auf ihrem Instagram-Account Follower sammelt. Ich glaube, also ob es eine 500.000 war, ich weiß nicht mehr genau wie viel, aber doch beeindruckend viel, sich sehr freizügig darstellt und ihr Leben postet. Gibt es also jetzt abgesehen von diesem Social-Media-Phänomen dann auch eben Frauen, die Einfluss haben und vielleicht auch als Role Models für junge Mädchen dienen?
Ja, ganz sicher. Also ich glaube zum Beispiel Malala Yousafzai ist ja eine Nobelpreisträgerin und wird von vielen jungen, vor allen Dingen von jungen Frauen sehr bewundert, weil sie es wirklich geschafft hat. Sie kommt aus einer Gegend, in der es wirklich noch schlimmer ist als zum Beispiel in den größeren Städten. Also schlimmer die Frauen leben dort sehr verschleiert, also arbeiten nicht und kommen, also es ist ein Gebirge. Und sie hat es geschafft, irgendwie, also als Role Model und als Vorbild, glaube ich, für junge Frauen auch Hoffnung zu schaffen, dass man auch aus dieser Situation heraus kann. Und ich kann es auch bei uns im Kulturzentrum, wir sind ja auch hauptsächlich ein Sprachzentrum und wir bereiten viele Menschen auf ihre Reise nach Deutschland vor, wenn sie, viele, viele Menschen möchten nach Deutschland ziehen, um da zu arbeiten, um dort zu studieren. Und wir haben immer mehr junge Frauen, die bei uns in den Sprachkursen sitzen, aber auch zum Beispiel auf, wie Frau Lamm schon erwähnte, auf YouTube Deutsch lernen bis zum oberen Niveau, also C1, zu Hause Deutsch lernen, zu uns kommen und die Prüfung ablegen, sich auch über das Internet schon informiert haben, sich eingeschrieben haben in den Universitäten, ihr Visum beantragen und dann wirklich ihre Familien überzeugen können, dass das Sinn macht für sie, nach Deutschland oder ins Ausland zu gehen, um dort zu studieren. Und sind wirklich vor ungefähr 10 Jahren hatten wir viel weniger Frauen, die in Deutschland studieren wollten. Und mittlerweile sind es oft die Hälfte der Klasse oder der Kurse werden von jungen Frauen belegt. Und das sind, glaube ich, auch Vorbilder. Denn wenn meine Cousine oder wenn meine Freundin das macht, dann bin ich vielleicht als junger Mensch auch davon inspiriert und werde vielleicht auch diesen Weg gehen wollen. Ansonsten gibt es viele Frauen in den Medien, im Showbusiness. Wie ich schon erzählte, sind diese Soap-Operas, diese Dramas wirklich auch. Also ich bin manchmal sehr begeistert. Ich verfolge sie auch manchmal, weil ich einfach nur sehen möchte, wie Menschen überall in Pakistan leben. Es werden diese ganzen Themen angesprochen, vor allen Dingen die Zwangsehen und die Bildung, also und auch häusliche Gewalt. Diese Themen werden andauernd angesprochen. Und ich glaube, es ist positiv, inspiriert wahrscheinlich auch Menschen und bringt auch Menschen zum Nachdenken, dass das, was zu Hause bei den Menschen passiert, dass man das auch anders irgendwie lösen kann. Also es gibt schon viele Vorbilder, glaube ich.
Wenn Sie sagen, dass sich da auch die verschiedenen Konflikte in Pakistan spiegeln, kommen auch Minderheiten dann zum Beispiel in diesen Soap-Operas vor, weil die ja relativ klein sind tatsächlich. Ich hätte gedacht, dass es viel größere Gruppen an Minderheiten gibt, aber so groß sind diese Gruppen gar nicht. Also Christen sind weit unter 3%. Also es sind relativ kleine Gruppierungen, obwohl man dann natürlich gerade, wenn es um Blasphemie geht und so bei solchen Themen sehr viel dann von der Christenverfolgung hört. Aber spiegeln die sich dann auch in der öffentlichen Debatte oder zum Beispiel in solchen Soaps wieder?
Ich glaube, im Moment ist die Transgender-Bewegung ist auch in Pakistan ein großes Thema im Moment und wird in vielen Soap-Operas, aber auch ich habe letztes Jahr ein wunderbares Theaterstück gesehen, da, wo dieses Thema angesprochen wurde. Also diese Themen werden hier schon angesprochen und bewirken, glaube ich, auch etwas. Also es tut sich etwas zumindest in der Transgender, also in der Anerkennung von der Transgender-Community und andere Minderheiten auch zum Beispiel die schiitische Minderheit, die muslimische Minderheit der Schiiten. Manchmal werden diese Themen auch angesprochen, aber vorsichtig, also denn das sind dann wieder Themen, wo es dann sofort wieder Kontroversen und Proteste geben wird. Also sind dort die Menschen oder die Menschen, die diese Dramas halt produzieren, etwas vorsichtiger, denke ich.
Es gibt ja im Parlament, habe ich gelesen, neben den gewählten Vertretern auch dann eine spezielle Sektion für Frauen. Hat das einen Einfluss gehabt in den letzten Jahren? Konnten Sie da einen Einfluss beobachten, dass diese Parlamentarierinnen, die dann speziell sozusagen reservierte Plätze für Frauen, dass das auch einen Effekt hatte, dann, weil Sie sagen, zum Beispiel zur Polizei zu gehen, ist unheimlich schwierig. Jetzt gibt es diese Gesetze zum Schutz von Frauen vor allem häuslicher Gewalt. Wird es dann überhaupt durchgesetzt? Also gibt es dann so einen Up-to-Down-Effekt, dass diese Macht, die den Frauen dann gegeben wird, auch sich auswirkt tatsächlich im realen Leben? Auch immer von Ihnen.
Also ich denke, das Thema der Quoten, die es für Minderheiten und Frauen in allen, in den Provinzparlamenten und auch im nationalen Parlament gibt, ist natürlich einerseits eine gute Möglichkeit, Frauen auch in politische Entscheidungspositionen zu bringen. Allerdings hört man auch dort, wenn man mit Mandatsträgerinnen spricht, dass sie oft von den wirklich wichtigen Kommissionen, zum Beispiel Haushaltsausschuss oder solche Dinge, dann eher ausgeschlossen werden, sondern dann in traditionelle Bereiche wie Kultur oder Bildung oder Soziales abgeschoben werden in Gänsefüßchen. Und man muss dabei auch bedenken, wie diese Mandate vergeben werden. Diese Listenplätze werden im Prinzip von den Parteiführern vergeben. Parteien sind in Pakistan nicht demokratisch organisiert, sondern der Parteiführer bestimmt im Prinzip, wer Listenplätze bekommt. Und das heißt, jemand, der so einen Platz haben möchte, muss sich vor allen Dingen mit der Parteiführung gut stehen und hat sozusagen nicht unbedingt ein Rechenschaftsverhältnis gegenüber der Bevölkerungsgruppe, die er oder sie eigentlich vertreten soll. Das gilt für Quoten, sage ich mal, Plätze für religiöse Minderheiten, genauso wie jetzt eben für Frauenvertreter. Die Frauen sind in den Parlamenten sehr aktiv. Wir haben dafür vor 2 Jahren mal eine Studie durchführen lassen und da konnten wir schon feststellen, dass Frauen in den Ausschüssen wesentlich aktiver sind, dass sie mehr Gesetzentwürfe einbringen und dass sie da wirklich eine gute Arbeit machen. Aber sie stehen leider nach wie vor oft im Schatten der Männer und sie werden von den Parteiführern oft nicht zugelassen, zum Beispiel, um in aussichtsreichen Wahlkreisen zu kandidieren. Die reservieren dann die einflussreichen Familien meistens für sich und dann in der Regel auch für männliche Kandidaten. Und wenn Frauen kandidieren sollen, dann schickt man sie vorzugsweise leider nach wie vor in aussichtslose Rennen, wo man eben leider den Wahlkreis dann wahrscheinlich nicht holt.
Dann danke ich Ihnen beiden sehr für die Diskussion. Es kommt schon Danksagung an Sie beide über Chat und Fragen und Antworten. Und ich würde Ihnen jetzt, obwohl wir schon 1:58 haben, kurz die Gelegenheit geben, noch ein Schlusswort anzubringen, wenn Sie irgendetwas haben, was Sie denken, was noch erwähnenswert wäre, was Frauenrechte und Frauensituationen in Pakistan angeht, ob Sie noch etwas sagen wollen zu der internationalen Rolle Pakistans. Wir hatten es ganz kurz angesprochen im Vorgespräch, ist jetzt leider die Zeit nicht mehr da, um das tiefer zu erörtern. Aber was auch immer Sie gerne beide noch sagen würden zu der Diskussion, und ich verabschiede mich schon mal. Vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Es war eine wirklich spannende Diskussion. Ihnen beiden vor allem sehr großen Dank. Und Frau Saki, würden Sie anfangen damit, Ihr Schlusswort?
Also ich habe Hoffnung und das möchte ich wirklich hier an dieser Stelle nochmal, weil ich glaube, wir haben 1 Stunde lang wirklich viele Themen diskutiert, aber es ist Hoffnung. Ich habe in den letzten 40 Jahren wirklich viele positive Entwicklungen gesehen. Und wenn ich die jüngere Generation in den Städten zumindest, und es hoffentlich wird es dann auch einen Trickle-Down-Effekt geben, wenn ich junge Menschen hier oft spreche, habe ich Hoffnung, weil sie sehr gut informiert sind, wie andere Menschen leben und auch Träume haben, die sie auch verwirklichen möchten. Und das ist meine Hoffnung. Also es ist ein Land mit sehr, sehr vielen jungen Menschen. Und wenn die jungen Menschen dazu bereit sind, etwas zu ändern, dann wird das hoffentlich auch, wenn es auch etwas länger dauert, irgendwann einmal geschehen. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es war wirklich sehr schön. Und ja, Dankeschön. Tschüss.
Ja, von meiner Seite ganz herzlichen Dank, Frau Sacki, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Ich bedanke mich auch hier bei Frauen für die Freiheit und bei den Kollegen aus unserem Büro in München, dass sie uns die Chance gegeben haben, über Frauen in Pakistan zu sprechen. Ich habe hier sehr viele wirklich tolle, beeindruckende Frauen kennengelernt und ich bin da auch optimistisch. Manchmal dauern Dinge in Pakistan ein bisschen länger, aber ich glaube, es sind Dinge in Bewegung gekommen und es ist ein sehr vielfältiges Land mit vielen Lebensentwürfen und vielen Realitäten und ja, vielen Menschen, die für sich auch was verbessern möchten, für sich, ihre Familien und auch für ihr Land. Und ich drücke den Menschen einfach ganz fest die Daumen und auch den Frauen, die ja immerhin 50% der Bevölkerung sind. Und ich denke, an 50% der Bevölkerung kann man auch einfach nicht vorbeigehen. Und es wäre einfach für Pakistan sehr, sehr schade, wenn man diese Energie und dieses Engagement und diese Talente nicht besser nutzen würde und dass die Menschen sich da ihre Wünsche auch holen und ihre Lebenspläne und Träume besser verwirklichen können.
Ja, dann nochmal herzlichen Dank an alle. Auch nochmal einen großen Dank an Frau Lamm, die nämlich die Anregung gegeben hat zu dieser Diskussion. Und ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend.